bitte Sie, im Hesekiel, Propheten Hesekiel aufzuschlagen, Kapitel 3. Hesekiel 3, Vers 16 bis 21. Über das Wort wird ganz selten gepredigt und es ist ein ganz wichtiges Wort, weil es mehrfach beim Propheten Hesekiel vorkommt. Der Hesekiel wurde ja wie all die Propheten wider seinen Willen genötigt, Zeuge Gottes zu sein. Und ich kenne auch ihre Widerstände und achte sie, aber es war nirgendwo anders. Gott will Widerstände überwinden, auch wo wir uns sperren. Und dann sagt er zu Hesekiel, ich werde dich dazu setzen, ein Bote meines Wortes zu sein. Da wird immer die Wendung gebraucht, da geschah des Herrn Wort zu mir. Es war ein Ereignis, das passiert ist. Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Mund das Wort hören und du sollst die Menschen in meinem Namen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht. Ja, warum? Auch wenn wir den nicht erschrecken wollen. Weil wir sagen, der könnte ja meinen, das sei eine Drohung. Aber Gott sagt, du warnst ihm nicht und du sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem Gottlosen Weg zu warnen, damit er am Leben bleibe. So wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast dein Leben errettet. Und wenn sich ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit abwendet und Unrecht tut, so werde ich ihn zu Fall bringen und er muss sterben. Denn weil du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seiner Sünde willen sterben müssen. Und seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht angesehen werden. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gerechten warnst, dass er nicht sündigen soll, und er sündigt auch nicht, so wird er am Leben bleiben, denn er hat sich warnen lassen. Und du hast dein Leben errettet. Ich will Ihnen zuerst eine Geschichte erzählen, die sich am Anfang des Jahrhunderts in Westafrika zugetragen hat. Da lief im Jahr 1913 ein entlassener politischer Häftling, aus dem Gefängnis entlassen, in Liberia. Da stammt er her durch den Dschungel des Nachbarlandes, der Elfenbeinküste. Und überall in den Dörfern, wo er hinkommt, drängen sich die Menschen in großen Scharen, ein merkwürdiger Mann, William Wade Harris. Hat nur einen Stab in der Hand und in der anderen Hand eine Bibel. Und was er sagt, war ganz simpel. Er verkündet diesen Menschen, die im Geisterglauben leben, kehrt um, werft eure Zauberfetische weg. Kehrt um und glaubt an Jesus Christus. Sucht die Vergebung eurer Sünden und lasst euch versöhnen mit Gott. Er nimmt kein Geschenk an, höchstens ein Glas Wasser oder etwas zum Essen, dann zieht er weiter, irgendwo schläft er. Und dann bricht der Erste Weltkrieg aus. Die französische Kolonialregierung wird unruhig, lässt den Mann verhaften, weil er einmal wegen politischer Umtriebe schon in Haft war. Er wird über die Grenze wieder nach Liberia abgeschoben, aber jetzt merkt ihr es, die Kolonialregierung, da sind ja überall Gemeinden entstanden, überall in den Dschungeldörfern, Kapellen, ganz einfach aus Zweigen errichtet. Die französischen Soldaten reißen alles nieder, aber die Gemeinden versammeln sich trotzdem. Es dauert 9 Jahre, bis der erste Missionar dorthin kommt. Er wird jubelnd empfangen, mit Palmzweigen in den Händen. Die Leute sagen, wir haben schon lange auf dich gewartet. William Harris hat von dir erzählt, ein weiser Mann wird kommen und wird uns das Wort lehren. Hunderttausende waren damals in einer großen Erweckung zu einem lebendigen und echten Glauben an Jesus Christus gekommen. Und es hat einen der Missionare interessiert, wo ist denn dieser Mann verschwunden? Und er ging hinüber nach Liberia und sucht den Mann. Und er findet einen alten, sterbenden Mann in einem Dorf. Der sagt, jetzt sind wir endlich, seid ihr endlich da, wir haben ja auf euch gewartet. Ermahnt die Leute, dass sie bei Jesus Christus bleiben. Es waren methodistische Missionare, die in den ersten Tagen 40.000 Menschen taufen können, die über die Jahre hinweg fest im Glauben an Jesus Christus geblieben waren, ohne dass sie eine Bibel zur Hand hatten. Wenn das in unserem Jahrhundert noch so ist, dass Gott redet zu Menschen und spricht sie an, dann wünschen wir das doch bei uns, in unserem dunklen Europa, in unserem Land, dass Gott wieder redet. Denn woanders kann denn eine Erneuerung der Christenheit geschehen, als durch den redenden Gott, der zur Umkehr ruft. Zuerst geht es mal darum, dass wir Gottes Reden hören und kein Menschengeschwätz. Wir müssen Gottes Stimme hören und kein Menschengeschwätz. Dass die Kirche, evangelische Kirche, sich in einer tiefen Krise befindet, das haben Sie auch schon gemerkt und gehört. Und das ist so schlimm, dass man ja bedrückt ist, wenn man sieht, wie die Gebote Gottes gebrochen werden. Selbst von Trägern des Amtes, die eigentlich Bewahrer sein sollten, wie das Wort Gottes zerrissen und verfälscht wird. Jeder passt es nach seinem Gutdünken an. Manchmal fragt man sich, ob die evangelische Kirche nicht zum Tollhaus verkommt, wo alles und jedes erlaubt ist und keine Grenze mehr gesetzt werden darf. Aber wie kann denn eine Erneuerung geschehen? In Afrika gibt es viele Propheten heute, aber die sind alle anders als William Harris. Dort in Afrika mischen die Propheten heute auch alle ihre Erkenntnisse, ihre Träume, ihre Gedanken mit Teilen des christlichen Glaubens. Das war bei William Harris anders. Er sagt, nur das Wort, dem müsst ihr folgen, da hat sich Gott geoffenbart. Aber sie hatten es ja gar nicht und sie sehnten sich danach. Wann dürfen wir einmal dieses Wort selber lesen und unseren Glauben darauf gründen? Und ich habe deshalb diese Geschichte ausgewählt von der Berufung des Hesekiel. Der wurde ja gegen seinen Willen zum Verkündiger gemacht. Ich will doch gar nicht reden. Warum? Die Menschen, zu denen du gehst, das sind Leute, die zwanghaft widersprechen gegen das Wort Gottes. Aber darum geh gerade deshalb. Und Gott sagt ihnen noch, ich werde dir deinen Mund zubinden. Du kannst gar nicht reden, du wirst stumm sein. Das kommt in den nachfolgenden Versen. Aber ich werde zuerst in deine Ohren hineinreden und dann hast du es in dir und dann musst du es weitersagen. Du trägst die Last mit dir und du kannst gar nicht mehr schweigen. Und das will ich Ihnen heute Morgen sagen. Das ist der erste Anfang einer Erneuerung unserer Christenheit heute. Dass wir wieder lauschen, ganz genau drauf hinhören, was sagt Gott mir heute durch sein Wort? Gott will doch nichts Neues sagen, als das, was er den Vätern und vorigen Generationen schon gesagt hat. Was ist denn das? Sein Wort der Umkehr, der Erneuerung, des Gehorsams. Und so hört das Hesekiel. Es kann sein, dass wir immer wieder uns bemühen und sagen, aber heute in unserem ausgehenden Jahrhundert müssen wir doch die Kirche auch ein wenig für unsere Zeit anpassen. Da müssen wir die Menschen fragen, was wollt ihr denn hören? Wie wünscht ihr euch die Kirche? Es muss doch eine Kirche für den Menschen von heute sein und die Kirche muss sich anpassen. Oh ja, das darf man ja mit allen äußeren Formen, da haben wir auch keine Probleme. Aber eine Kirche, die sich in dem, was sie sagt, an den Menschen anpasst, ist eine salzlose Kirche, die nichts mehr zu sagen hat, die zur Welt verkommen ist. Wenn wir kein Wort mehr haben, das die Welt richtet und scheidet. Darum ist das so wichtig, dass wir umkehren und sagen, Wir wollen Kirche für Gott sein, seine Boten. Und wenn wir wieder ganz für Gott offen sind, dann sind wir plötzlich auch für die Menschen da. Denn wer für Gott offen ist, der hat das Wort für die Menschen, das heute gehört werden muss. Und so hört das Hesekiel, du Menschenkind, höre des Herrn Wort und sag du die Botschaft Gottes weiter. Und es ist gut, wenn wir uns wieder besinnen, was will mir Gott sagen? Nichts auswendig Gelerntes, nichts Traditionelles, immer ganz neu, Herr, was ist heute wichtig, was schulde ich? Er wurde damals nach Tel Abib, das ist dann der Anklang bei der Neugründung 1907, der großen israelischen Metropole Tel Aviv gewesen. Tel Aviv damals im Irak, im Zweistromland, wo die Verbanden waren. Geh hin und verkündige diese Botschaft. Aber jetzt, also erst das Lauschen ist wichtig. Was ist Gottes Wort? Kein Menschengeschwätz. Jetzt, was ist der Inhalt? Was sollen wir denn verkündigen? Was denn? Und was Gott sagt, das ist eindeutig und klar. Sage den Menschen, sie sollen umkehren vom Bösen. Gott will das Unrecht nicht mehr. Jetzt sind Sie doch so ehrlich und sagen Sie, das kann ich meinem Kollegen nicht sagen. Das kann ich meinem Sohn nicht sagen, der wird am Tisch aufstehen und sagen, ich bin jetzt selber mündig und der hört doch nicht mehr auf mich. Ist nicht von unserer Zeit abhängig. Das ist so uralt und geht zurück bis in die Tage von Hesekiel. Der Widerspruch. Dass wir sagen, wir interessieren uns gar nicht, das Thema Sünde ist heute nicht mehr aktuell. Es gibt ja moderne Erweckungsströme, die angeblich in der Tradition der Erweckungsbewegung laufen und das Thema der Sünde nicht im Mittelpunkt haben. Das kann nicht sein. Weil Gott das eine Thema hat und sagt, bevor du vor mich trittst, muss dein Leben in Ordnung kommen. Es geht nicht um das Jubeln der Halleluja-Lieder. Ob mein Leben vor Gott in Ordnung gebracht wird. Das Erste. Lass vom Unrecht. Lass die bösen Dinge. Tue Gerechtigkeit. Bring dein Leben in Ordnung. Was ist mit einer Ehe? Was ist mit einem Geldgeschäft? Wie ist deine Gedankenwelt? Wie lebst du mit deinen Mitmenschen zusammen? Bring das einmal vor Gott in Ordnung. Ja, aber das kann man doch heute nicht verkündigen. Das zieht ja niemand an. Hat noch nie Menschen angezogen. Jetzt erinnern Sie sich auf einmal, die Botschaft von Martin Luther, als er die Thesen angeschlagen hat, 1517, was war das? Thesen zur Buße, zur Umkehr. Und dieses unattraktive Thema hat Europa und die Welt revolutioniert. Wenn die Christen endlich wieder zur Sache zurückkehren würden, die sie der Welt zu sagen haben. Niemand kann das sagen. Wen treibt das von uns heute Morgen nicht um, der feige Mord an dem Premierminister Rabin in Israel? Furchtbar. Aber wissen Sie, dass Gott sich genauso um die Missetat Ihres Lebens sorgt. Und da macht Gott gar keinen Unterschied. Und wir sagen, ach lieber Gott, das ist doch nicht so schlimm. Und Gott sagt, deine Schuld, die lässt mich nicht zur Ruhe kommen. Und darum sendet er Boten. Und das ist furchtbar. Wenn die Gemeinde Gottes schweigt und den Bußruf nicht mehr verkündigt, dann wird es erschüttern, dann hat die Welt gar keine Chance mehr zur Umkehr. Warum sagen Sie denn, der Bußruf sei etwas Dunkles? Das ist doch herrlich. Wenn Menschen gesagt wird, du darfst heraustreten aus diesem Unrecht, du darfst neu beginnen, Gott will etwas Neues machen. Es kommt ja verschiedentlich im Hesekiel-Buch vor und da ist das in einer ganz großen Weise drin, dass Gott sagt, so wahr ich lebe. Wenn einer, der Unrecht getan hat, seine Schuld eingesteht, dann soll er leben. Die Juristen unter uns, die müssen mit dem Kopf schütteln. Wissen Sie, bei einem Gericht ist das von Richter eigentlich gar nicht so wichtig, ob es der Angeklagte zugibt oder nicht. Es ist bloß die Frage, war es oder war es nicht? Ob er es einsieht oder nicht, er wird verurteilt. Für die böse Tat muss eine Strafe verhängt werden. Aber da wäre ja unser Justizsystem kaputt, wenn einer bloß zugeben müsste, ich war's und dann ist er straffrei. Aber so ist bei Gott. Nur das wird von uns verlangt, dass wir es zugeben. Die Sühne ist doch schon vollbracht am Kreuz. Wenn einer es zugibt, wir haben gesündigt, alle Vergebung wird ihm zuteil. Bring doch diese befreiende, frohmachende Botschaft in die Welt. Sagen Sie das weiter.
Es ist ganz groß, dass Gott heute Schuld vergeben will. Und das ist der Inhalt. Menschen von der großen Chance zu erzählen, es gibt einen ganzen Neuanfang. Ihre Ehe kann neu werden, jetzt und sofort, wenn sie sie unter Gott bringen und die Schuld bekennen. Jetzt nichts weiteres nötig. Sie können sich aus dem Morast der Sünde nicht befreien. Sie leben von der Vergebung Jesu und er segnet sie und spricht sie frei. Und drittes, ich habe heute 4 Punkte, weil manche Leute meinen, ich sei dumm, aber ich kann auch 4 zählen. Also drittens, wir haben eine große Verantwortung. Ich habe dich zum Wächter gesetzt. Das zweite war der Inhalt. Das erste war, wir wollen Menschenwort nicht babbeln, sondern Gottes Wort hören. Dann wollen wir den Inhalt sagen der Weltversöhnung. Das dritte, wir haben eine große Verantwortung. Ich habe dich zum Wächter gesetzt. Wie auf den alten Türmen im Mittelalter, das war der Wächter. Und hat aufgepasst, wenn irgendwo Feuer ausbricht, das braucht man. In unseren modernen technischen Anlagen, da hat man Wartungsgeräte mit ganz feinen Sensoren, die schlagen Alarm, wenn es gefährlich wird. Damit so ein Atomreaktor nicht durchgeht, da braucht man Sicherheitseinrichtungen. Und wir sind alle so sensibel, heute darauf aufzupassen, dass wir kein Wurstpaket essen, wo das Verfallsdatum überschritten ist. Oder dass man sich nicht zu lange in die Sonne legt im Urlaub, damit man keinen Hautkrebs kriegt. Und selbst auf jeder Zigarettenpackung steht drauf, Rauchen ist nicht gesund. Der Gesundheitsminister warnt Sie von 0,00 Milligramm Teer und so weiter. Warum sind wir eigentlich so schüchtern? Sagen wir, wir wollen nicht warnen, das ist so ungut. Aber wenn es wahr ist, dass Menschen verloren sind, oder glauben Sie, Gott zürne nicht? Glauben Sie, Gott sei kein gerechter Richter? Egal wie lange Sie noch leben. Sie können doch keinen Tag leben, ohne das gewiss zu wissen, ist meine Schuld abgenommen? Bin ich versöhnt mit Gott? Das war das Thema der Reformation und das war doch damals genauso unattraktiv wie heute. In einer Zeit der Renaissance, die eine Zeit der Lebenslust, des ausschweifenden Lebenswandels war, da schon die höchsten Kreise der kirchlichen Amtsträger erfasst hatte. Meinen Sie, das hätte einen Beamten am Vatikan in Rom damals interessiert, wie man mit Gott versöhnt wird? Das ist Gottes Wort in der Bibel. Und das ist eine atemberaubende Botschaft, die man hören muss. Wir haben eine Verantwortung für andere. Es ist in unserer Kirche heute so, dass man sagt, man müsse von der Kanzel herunter Weltverantwortung üben. Und darum müssen die Kirche sich einmischen in die Militärseelsorge, in die politischen Fragen, in die Fragen der Wirtschaft, der Löhne, der Arbeitslosigkeit und so fort. Nein, steht nicht in der Bibel. Ich glaube auch nicht, dass die Theologen einen besonderen Sachverstand hier haben in den politischen Dingen. Aber wir haben ein Wächteramt, das wir allen Menschen sagen, die wichtigste Frage ihres Lebens ist, wie wollen sie vor Gott bestehen? Und dieses schulden wir der ganzen Welt. Und wir können das nur ausrichten als Betroffene, die wunderbar begnadigt sind. Der altkirchliche Lehrer Chrysostomus hat gesagt, dieses Wort sagt, dass eigentlich kein Prediger des Evangeliums und kein Christ selig werden kann, wenn Gott uns wirklich haftbar macht für die Versäumnis. Wir werden einmal die Menschen uns anklagen, du hast das gewusst und hast es aus Liebe zu mir nicht gesagt. Was ist das für eine Liebe gewesen? Und ich denke, die anderen Menschen spüren es ihnen ab, wenn sie es sagen. Vielleicht so, dass sie kaum darüber sprechen können. Es gibt eine Verlorenheit und es gibt ein Gericht, ein Verdammtsein. Und ich will dir doch heute die Herrlichkeit der Vergebung Jesu verkünden, die teure Gnade, für die Jesus ans Kreuz ging, um dich zu erlösen. Kirche, wohin? So habe ich heute meine Predigt überschrieben. Das ist eine Frage, ob ein Umdenken endlich stattfindet, dass wir das eine, das Not ist, wieder vor der Welt verkünden. Noch ein letztes, mein 4. Punkt, wie wird die Kirche neu? Wie wird die Kirche neu? In der letzten Woche wurde ich angerufen, wie haltet es Ihrem Bußtag? Das ist im Moment die Frage, das werden Sie merken, die das Gemeindeblatt in Atem hält, die Christen. Jetzt ist der große Racheakt, den man auf die Abschaffung des Bußtages plant, dass man sagt, jetzt halten wir einfach trotzdem Gottesdienst am Bußtag. Wir aber in Hofacker nicht. Wir fallen auch Politikern nicht in den Rücken, das ist nicht unsere Art. Ob wir es falsch oder richtig halten, ist eine andere Frage. Und dann sagen andere, es war ein Landesbischof, der hat geraten, man soll jetzt einfach zur Gottesdienstzeit am Bußtag die Glocken wie wild läuten. Das finde ich albern. Kasperles Theater. Ihr habt einen anderen Vorschlag. Wir brauchen gar keine besonderen Festtage. Das ist Sache des Staates und des Volkes und der Gesellschaft, was sie in ihrer Öffentlichkeit wollen. Wir wollen jeden Sonntag als einen Tag der Buße nehmen. Das war die These Martin Luthers beim Thesenanschlag, dass unser ganzes Leben eine Buße sei. Dann brauchen wir keinen Bußtag mehr. Und dann wollen wir einen Reformationstag als Bußtag halten. Als, was heißt denn Buße? Umkehren. Das war ja das Thema Jesu. Kehrt um. Kehrt um, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jetzt ist Zeit, bekehrt euch. Packt das Heil und ergreift es. Und das ist keine dunkle Botschaft, keine traurige Botschaft, sondern da darf ich Menschen vom gekreuzigten Heiland Jesus erzählen, der für die Sünde der Welt starb und sagt, da ist angenagelt. Wie ich es ihnen vorher sagen durfte, alle deine Sünden hat sein Blut hinweggetan, wo ich bekenne, dazu stehe und heraustrete. Wir haben vor ein paar Tagen eine schöne Sache erlebt, in einer Versammlung. Da stand ein Arzt auf und sagte, ihr habt erst vor kurzem entdeckt, dass es Gott gibt. Ich habe durch die Begegnung mit Christen erlebt, dass das wirklich wahr ist. Da war gefeierter Büttenredner auf Karnevalsveranstaltungen, ein netter Kumpel und Kamerad, ein vielgeliebter Mensch. Und er sagt, und ich begreife jetzt erst mein Leben. Warum mich Gott aus dem Krieg gebracht hat, warum ich wieder genesen bin, schwere Operationen überstanden habe, ist alles sonnenklar. Ich war ein Bla-Bla-Bla-Christ und dann habe ich bin ganz nah immer dabei gewesen, habe es nicht begriffen. Und dann sagt er, mein Leben beginnt neu von dem Tag an. Und ich habe gedacht, es war gerade bei der Vorbereitung dieser Predigt, wissen Sie nicht, was Sie den Menschen vorenthalten? Das ist doch das Herrlichste, was es gibt. Wenn ein Mensch entdeckt, wozu ich lebe, was ist der Sinn? Und dass er die Nähe Jesu erfahren darf, das müssen wir allen Menschen weitersagen. Und wo wir das schuldig werden und schuldig bleiben, da wird uns Gott bei uns einfordern. Du hast es nicht getan, du hast geschwiegen. Sehr merkwürdig, die Christenheit konnte 1700 Jahre ihren Schlaf der Sicherheit schlafen. Und da waren es ganz wenige, die iroschottischen Mönche waren die treuen Burschen, die uns das Evangelium nach Deutschland gebracht haben. Wandermönche. Und die anderen haben einfach weiter gepennt, bis die Missionsbewegung überhaupt wieder anfing und das Leben weiterging. Dabei war es doch so klar, bei Jesus in den letzten Tagen, als er noch in unserer Erde stand, hat Jesus das allerletzte zu seinen Jüngern, was hat er gesagt? Geht hin in alle Welt und verkündet es allen Menschen. Sie müssen heute nicht nach Afrika gehen, heute ist es bei uns viel dunkler als in Afrika. In Ihrem Haus, in Ihrer Nähe, wie Sie das machen, durch ein Besüchlein, durch ein nettes Wort, immer voll Liebe und in persönlicher Betroffenheit. Und wenn Sie den Missionsbefehl einmal nach dem Markus-Evangelium lesen und nicht nach dem Matthäus-Evangelium, dann wissen Sie, was dort steht. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Wir tragen eine wahnsinnige Verantwortung. Seien Sie Bote. Der Herr sendet Sie. Amen.